Herzlich willkommen zur zweiten Episode vom NOSA Engineering Techcast. Ich bin euer Host, Gianluca Jelpo, und heute wieder im Zusammenhang mit dem Release von .NET 8. Diese Episode werde ich mit dem Release von .NET und C-Sharp 12 besprechen. Welche neue Features gibt es? Welche Vorteile bringt ein Upgrade? Was sind die Probleme? Und dafür habe ich einen Gast dabei, den Michel.
Hallo miteinander. Mein Name ist Michel Mirsaya. Ich freue mich, dass ich wieder da darf sein. Ich bin Software-Ingenieur im .NET-Bereich bei der NOSA und genau werde jetzt da noch ein bisschen genauer darüber erzählen, was gegangen ist.
Super, danke, dass du dir Zeit nimmst. Dann würde ich direkt einsteigen. Was gibt es denn für Neuerungen, insbesondere bei C-Sharp 12? Ist ja die Sprache von .NET.
Ja, es gibt ganzen Haufen. Also ich habe da nur ein paar ausgewählte Punkte. Es gibt sehr viel, wo unter der Haube gelaufen ist, wo man eigentlich nicht sieht. Es gibt sehr viel, wo man sieht. Und ja, da würde ich jetzt gerne einen kleinen Auszug zeigen. Oder, wo ich gefunden habe, das sind für mich die wichtigsten Änderungen. Denn wenn wir gerade oben anfangen, haben wir beispielsweise Collection Expressions. Früher war es so, dass man jede Art von Collection, sei es jetzt ein Array oder eine Liste oder was auch immer, hat man auf eine unterschiedliche Art müssen initialisieren. Und jetzt neu haben sie das ganz cool gemacht, da hat man eigentlich ganz viel Syntax-Sugar hinten dran, dass man jetzt die ganz banal mit eckigen Klammern kann initialisieren. Das heisst, ich kann ein Array machen, schreibe dann gleich eckige Klammern auf zu und dann habe ich einen Layer ein Array. Oder ich kann eine Zahl reinschreiben, dann habe ich ein Array mit einem Wert. Und das geht jetzt für alle Collection Types. Also ist sehr cool zum Schreiben und wie sagt man, eine einfache Anwendung, oder?
Ja, also musst du weniger Text schreiben, kompakter, genau. Auch zum Lesen, einfacher. Ja. Genau. Und neues kleines Detail, die Ausschnitte von Code, die wir heute besprechen und Features, die publizieren wir dann noch in einem Blog-Eintrag, auch mit Bildern vom Release, dass man da ein bisschen nachvollziehen kann, wo man überhaupt drüber schwätzt heute.
Genau. Ich hoffe, so gut wie möglich zum über den Ton zu erklären, wie es funktioniert, aber genau eben für den Rest sind dann die Code-Snippets, die wir bereitgestellt haben. Ja, wenn ich da gerade weiterfahren darf, dann das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, sind Primary Constructors. Für die Records kennen, da wo sie eingeführt worden sind, da gibt es auch eine ähnliche Möglichkeit, um sozusagen einen Primary Constructor zu brauchen. Das war dort noch in einer eingeschränkten Variante gewesen. Jetzt ist es möglich, zum Primary Constructor auf Klasse ebenfalls zu brauchen. Also nicht nur bei Records. Und man kann es zum Beispiel auch für Structs oder Record Structs oder Record Classes kann man es auch brauchen. Und was machen die Primary Constructors? Man kann jetzt im Prinzip wie den Konstruktor bei einer Klasse schreiben. Das heisst, ich kann meine Klasse schreiben, beispielsweise mache den Klammern auf und dann kann ich dort beschreiben, was die Klasse alles überkommt. Jetzt im Vergleich zu Records ist es so, dass bei Klassen all die Elemente, die ich übergebe, sind dann nachher Private Properties. Bei Records sind dann die Public.
Und was wäre jetzt zum Beispiel eine Anwendung von einem Primary Constructor? Wo kann ich da brauchen?
Wir haben es jetzt in dem Projekt so gemacht, dass wir sagen, dass wir alles, was via Dependency Injection kommt, tun wir in Primary Constructor rein. Weil dann sind die Sachen super versorgt und wenn man dann noch spezielle Argumente übergeben kann, kann man noch einen Konstruktor machen.
Also das ist effektiv eine Anwendung, die jetzt durch diese Neuerung eigentlich einen Vorteil bei der Entwicklung und
also es ist für uns weniger gut, weil in der Regel wird man ja Sachen, die man injected tut, nicht irgendwie public freigeben. Und so gibt es gerade das Private Property und dann schreibe ich einfach bei der Klasse oben rein, wann ich alles brauche und dann komme ich das zur Laufzeit über.
Super. Ja, kommen wir zum Nächsten.
Was habe ich mir da notiert? Ah ja, genau. Das Nächste wäre noch Alias für alle möglichen Typen. Früher war es so, dass wir einen Alias bestimmen können. Das heisst, die können irgendwie einen Klassennamen ändern oder so. Die können mit dem Alias arbeiten innerhalb von einer Klasse. Aber das ist dann nur für gewisse Klassentypen gegangen. Und mittlerweile ist es jetzt so gemacht, dass man alles, man kann aus allem einen Alias machen. Ich kann zum Beispiel einen Array-Typ kann ich nehmen als Alias oder ich kann einen Pointer nehmen, wenn ich unsafe arbeite, tun. Oder Tuples oder was auch immer. Also es geht jetzt eigentlich mehr oder weniger alles, was ich als Alias definieren kann. Und dann muss ich nicht immer alles ausschreiben, was ich dann weiter brauche zum Programmieren.
Also hier ein bisschen Verbesserung in der Arbeit mit C#. Dass man eigentlich weniger muss schreiben, der Code übersichtlicher wird und verständlicher, wenn das jemand anderem lesen muss.
Genau. Neu gibt es ebenfalls auch noch die Möglichkeit, wenn man ein Lambda schreibt, kann man einen Default-Wert setzen bei einem Parameter. Das heisst, ich kann optionale Parameter machen innerhalb eines Lambda. Ja, das ermöglicht einem einfach, dass ich weniger schreiben muss, sozusagen. Also ich muss nicht, kann mit einem Ausdruck zwei Sachen abfangen oder ob ich die optionale Parameter mitgebe oder nicht. Also es ist eigentlich schön gelöst da, genau.
Ja, also da gibt es auch mehr Flexibilität mit Lambdas, wenn man sie nutzen würde. Hier ein Beispiel, wo wir haben im Code, ist increment by. Da wird einfach ein Wert inkrementiert und wenn der zweite Parameter weggelassen wird, dann wird einfach defaultmäßig mit 1 inkrementiert und dadurch kann man unterschiedliche Fälle mit der gleichen Funktion abdecken.
Genau. Mhm.
Ja, was gibt es denn noch?
Was auch noch eingeführt haben, ist ein Experimental-Attribut. Das heißt, wenn ich eine Library entwickeln tun, wo ich dann an einem Kumpel bereitstelle, kann ich schon mal anfangen, Sachen rein tun. Ich kann dann die annotieren mit Experimental. Und wenn dann unser Kunde die Library braucht und die entsprechende Funktion aufruft, dann kommt da beim Kompilieren kommt eine Warnung über, was dann heisst, hey, das ist experimentell, da könnte etwas schief gehen. Also jetzt sieht man eigentlich, was schon gebaut ist und wo man noch dran ist.
Mhm. Das heisst, da sieht man dann, wenn man zum Beispiel eine Library nutzt, kommt der Warnung dann direkt beim Kompilieren, Achtung, dieses Feature wurde als experimentell markiert. Genau. Da könnt die API könnt ändern oder es könnte komplett weggehen, wenn es nicht mehr gebraucht wird.
Genau,
und so weiter.
Genau.
Also einfach, dass man, das ist einfach für Entwickler, die mit externen Libraries arbeiten eigentlich. Für dich intern stelle ich mir vor, kennst du, was jetzt experimentell ist. Aber wenn du jemanden Code übergibst, dass da klar auch von der Entwicklungsumgebung wahrgenommen wird, Achtung, hier könnte
etwas wichtig sein. Genau, da passiert etwas. Oder? Vielleicht kennt man es mit dem Deprecated-Attribut.
Mhm.
Das ist eigentlich der umgekehrte Fall. Oder wenn ich Sachen entfernen tue oder neue Sachen bereitstelle im Gegenzug. Oder? Mhm. Dann weiss der Entwickler, da ist etwas deprecated, das sollte ich vielleicht nicht mehr verwenden. Und das Experimental kann man sagen, ergänzt das wie sozusagen. Oder?
Mhm. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Das sind Interceptors.
Genau, Interceptors. Das ist etwas ganz Cooles. Und zwar kann ich mit denen sozusagen jede Methode abfangen oder überschreiben. Und zwar, was macht das Ding oder wie funktioniert das? Ich kann definieren, wo welche Methode aufgerufen wird, auf externem Code, solange ich die Sources habe. Und kann dann nachher sagen, wenn dann diese Methode aufgerufen wird, dann überschreibe die mit meiner. Oder ich kann dann die entsprechend anpassen oder ersetzen.
Mhm.
Und wenn dann der Code durchläuft, wird dann das halt effektiv so intercepted und dann halt der neue Payload ausgeführt. Und eigentlich ist das, denkt ich nehme an, der Intended Use ist für Source Generators, dass man dort dann entsprechend die Methode kann überschreiben oder anpassen.
Mhm. Also wenn ich sage zum Beispiel, ich würde diese Library nutzen und ich habe den Source Code, ist Open Source oder ich habe ihn, und ich würde aber in meiner Applikation genau dieser kleine Teil anders machen, dann muss ich nicht gerade Library ändern, sondern ich kann mit dem Interceptor eigentlich dann genau diese Methode überschreiben, wenn sie aufgerufen wird.
Genau.
Dann kommen wir jetzt zu den Änderungen in .NET. Das erste ist das Native AOT.
Genau. Für die AOT nicht kennen, das steht für Ahead of Time. Also Ahead of Time Compilation, das ist in .NET 7 eingeführt worden. Und da hat man jetzt da erheblich verbessert. Was macht AOT? Vielleicht, wenn ich da noch ein bisschen ausholen tue, wenn man jetzt aktuell etwas kompiliert für beispielsweise C#, dann kommt man ja ein Kompilat über, womit der .NET Runtime laufen muss. Das heisst, man sieht das oder man kennt das vielleicht, wenn man dann eine Applikation ausführen tut, dass dann heisst irgendwie, hey, braucht noch Runtime. Also ähnlich wie bei Java. Und mit AOT kann ich das eigentlich so zusammenpacken, dass all die Teile reinkommen, dass es Standalone laufen kann. Das heisst, ich kann dann das Ding kompilieren, das ist dann effektiv zusammenpackt, da ist alles drin, das läuft ohne Runtime, kann ich irgendwann kopieren und laufen lassen.
Mhm.
Genau. Und da drin haben sie es jetzt so weit angepasst, dass es erstens mal viel schneller läuft. Also da war schon die Idee für verschiedene Container, beispielsweise wenn man irgendein Image macht, wo man dann in der Cloud laufen lässt, oder dann braucht das Memory, es braucht irgendwie Arbeitsspeicher. Und da haben sie es darauf geschaut, dass wenn man es mit AOT kompiliert, dass es eben erheblich weniger Ressourcen braucht und halt viel schneller da oben ist. Und genau.
Mhm. Also es braucht weniger Speicherplatz, es braucht weniger RAM, es startet schneller.
Mhm, genau.
Ja.
Und eben, es braucht keinen Just-in-Time-Compiler. Also es läuft einfach, oder?
Da heißt, da ist zum Beispiel eben, was du erwähnt hast, bei virtualisierten Umgebungen oder Docker, Container-Applikationen, ist halt Startzeit sehr relevant, weil oft sind da Applikationen, die dynamisch aufgestartet werden, weil es mehr Load gibt und dann müssen sie halt schnell parat sein.
Genau, oder auch wenn zum Beispiel mal ein Container kaputt geht, dann muss halt der neu instanziert werden, neu aufgefahren werden, oder?
Ja. Dann haben wir das nächste Thema, wäre .NET Aspire. Relativ großes Thema mit der ganzen Cloud-Integrierung und so weiter. Da haben wir beschlossen, machen wir eine eigene Podcast-Episode darüber.
Ich kann sonst einfach so schnell in zwei Sätzen erklären, was das Ding macht. Die Idee ist eigentlich, dass man da eine Abstrahierung hat zu verschiedenen Cloud-Anbietern. Das heißt, ich kann dann nachher mit Aspire definieren, wie meine Applikation aufgebaut ist. Ich habe mehrere Komponenten, kann die via Code zusammenstecken sozusagen und kann das Deployment machen via .NET Aspire. Oder das ist so die Idee, dass ich dann in verschiedene Clouds kann deployen.
Ja, einfach direkt aus meinem Code. Ja. Aber wie gesagt, da werdet mir zum späteren Zeitpunkt vertiefen. Und das nächste Thema ist AI. Was hat es dort für Neuerungen gegeben?
Ja, vermutlich jetzt wieder schon 100 neuere Sachen. Oder AI ist das Thema, wo eigentlich täglich neues Zeug reinkommt. Es hat da viele Tools für ChatGPT-Sachen. Das heisst, man kann jetzt da verschiedene Azure-Services dazu nehmen. Also man kann jetzt ein OpenAI in Azure reinhosten für sich selber. Das läuft dann in einer privaten Umgebung, wo man dann kann Daten aufladen und man kann die indexieren, man kann Abfragen dazu machen mit der Garantie von der Microsoft, dass die in einem gesicherten Container laufen. Also sprich, dass die nicht an OpenAI gesendet werden oder irgendwie sonst verwendet werden zum Trainieren etc.
Ja, also zum Beispiel, wenn ich eine Schweizer Firma bin und ich würde ChatGPT nutzen mit meinen Firmendaten, aber ich würde nicht, dass meine Daten Schweiz verlernt, dann kann ich sicherstellen, dass es im Rechenzentrum in der Schweiz bleibt, zum Beispiel.
Also es kommt darauf an, wo der Tenant, also wie soll ich sagen, wo die Subscription läuft vom Azure. Sagen wir jetzt, ich habe einen Tenant oder ich habe da einen Service, wo ich sage, der läuft in Switzerland auf, dann hat man Garantie von der Microsoft, dass das dort läuft, genau.
Mhm. Das ist jetzt auch relevant, zum Beispiel seit Januar hat es ja Änderungen gegeben mit dem Datenschutzgesetz. Kann wiederum dort interessant sein, wenn es um personenbezogene Daten geht oder so.
Genau.
Mhm.
Und in dem Zusammenhang haben sie eben eigentlich eine ganze Reihe an Tools bereitgestellt, wie zum Beispiel eben die Cognitive Search Services oder Semantic Kernel, wo ich dann nachher kann verschiedene Large Language Models ansprechen im Code.
Mhm. Und da ist jetzt eben auch neu im .NET Framework, dass man da kann ansteuern kann.
Also das ist nicht im Framework drinnen, aber man kann es dazu nehmen, es ist als NuGet verfügbar.
Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Da ist für Full-Stack-Entwickler eigentlich relevant, Blazor, Frontend, Backend. Was ist Blazor? Was hat es da für Neuerungen gegeben? Da hat es ja schon gegeben. Mhm. Sie haben jetzt aber viele neue Features reingebracht.
Genau. Also Blazor, für die es nicht kennen, das ist ein Tool zum Web-Anwendungen entwickeln. In .NET eigentlich. Das heisst, sie zielen eigentlich darauf, dass ich Web-Anwendungen schreiben kann, ohne JavaScript zu schreiben. Also ich kann dann eigentlich im HTML-Code kann ich C-Sharp schreiben und Variablen verwenden. Das ist eigentlich so der Gag vom Blazor.
Mhm.
Und was jetzt gemacht haben, sind jetzt viele Neuerungen drinnen, wo man kann Hybrid-Varianten fahren, sage ich jetzt mal. Oder man hat jetzt mehrere Möglichkeiten, um Sachen anders zu kombinieren. Man hätte beispielsweise früher noch eine Server-Side-Rendered-Applikation schreiben. Das heisst, meine Variablen sind irgendwann zu Zugriff ziehen, sind die gerendert worden, dann ist HTML generiert worden und das ist ein Client geschickt.
Mhm.
Und der User sieht eigentlich nur, oder auf dem Client läuft dann aus HTML sozusagen.
Mhm.
Wenn es dann Interaktionen gibt, laufen die mit JavaScript, kommen wieder hinter, es gibt eine Änderung und die ganze Seite wird neu geladen. Eigentlich sage ich jetzt mal so klassisch Server-Side.
Ja.
Dazu hat es dann noch den Frontend-Teil gegeben. Also man kann auch Applikationen in WebAssembly schreiben. Das heisst, man schreibt die Applikation eigentlich gleich. Sie läuft dann aber noch auf dem Client. Das heisst, das Ganze wird dann noch gepackt als Binary, wird dann Client geschickt und läuft dann noch auf dem Client. Und was jetzt gemacht haben, ist, es gibt jetzt eben den Hybrid-Ansatz sozusagen. Das heisst, ich kann jetzt Server und Client kombinieren. Und ich habe verschiedene Modi, wo ich die kann einsetzen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, dass nur eine Komponente im Frontend läuft oder im Backend zum Beispiel. Und der Rest läuft dann nachher wie auch immer oder so, wie ich es definiere.
Ja.
Und ganz cool ist, man kann zum Beispiel auch so ein Automat, oder sie sagen, den Automode anwenden. Das heisst, wenn ich das erste Mal auf die Seite gehe, komme ich eine server-side-granderte Seite rüber, weil die viel schneller bei mir ist. Weil ich kein Assembly abladen muss. Das heisst, Time to Load ist extrem klein, der Benutzer kommt direkt Feedback über. Wenn ich die Seite habe, wird währenddessen das WebAssembly abgeladen. Und sobald ich dann das WebAssembly habe, wird gewechselt, dann läuft es nachher lokal. Und so merkt der Benutzer eigentlich gar nichts. Oder er muss nicht warten, man muss nicht urlen. Der Benutzer kommt auf die Seite, es läuft etwas. Und wenn er das Assembly abgeladen hat, läuft es kleinseitig.
Ah, okay, also so wirklich so ein Hot-Swap.
Ja, genau.
Und dann kann ich eigentlich, eben, ich habe die schnelle Reaktionszeit von der Seite.
Mhm.
Da ist ja sehr wichtig, wenn ein Nutzer auf eine Seite geht, dann wird er die Seite sehen als erstes und nicht warten.
Ja.
Und dann im Hintergrund wird dann der ganze interaktive Teil, der dann im Browser läuft, eigentlich noch abgeladen.
Also es wird dann wie nachgereicht sozusagen, ja. Genau. Ja.
Ja. Und da wird alles über Blazor eigentlich gemanagt.
Richtig.
Ja, das tönt auch sehr interessant. Vielleicht machen wir noch eine eigene Episode dazu, weil da ist jetzt mittlerweile auch ein sehr großes Package, Blazor, was man da alles kann machen. Es hat viel Neuerungen gegeben. Und dann, wir haben noch das letzte Thema, .NET MAUI. Da ist ja auch ein großes Feature bezüglich User Interfaces.
Mhm. Genau.
Was kannst du dazu sagen?
So, .NET MAUI ist also der One-Stop-Shop, sage ich jetzt mal, für plattformunabhängige Entwicklung. Und die Idee von .NET MAUI ist ja, dass ich beispielsweise Desktop-Applikationen, Mobile und Web kann alles mit der gleichen Code-Basis entwickeln und kann dann am Schluss entsprechend sagen, jetzt kompiliere ich für Android, jetzt kompiliere ich für iOS oder für PC oder für Mac oder was auch immer. Dass man wie eine universelle Code-Basis hat und dann entsprechend kann sagen, für welches Target dass ich will, das Zeug bilden.
Und hier ist eigentlich hauptsächlich geht es um User Interfaces, also grafische Oberfläche, Interaktion, oder gibt es da auch mehr?
Also es gibt schon auch noch mehr, wenn man jetzt beispielsweise gerade als Mobile Development denkt, da gibt es so viele, ich sage jetzt mal, verschiedene Native Functions, die man auch brauchen muss, wenn man etwas, sagen wir, wir haben eine simple Applikation und man kann ein File öffnen, beispielsweise ein Dokument-Viewer, wo man baut. Und den bauen wir jetzt einmal für PC und einmal für Android und einmal für iOS. Dann habe ich ja irgendwie, sage jetzt mal, eine Anzeigefunktion, wo man dann das Dokument im UI darstellt. Dann kann ich das UI kann ich so aufbauen, da kann ich dann mit dem Gesammel so definieren. Ich kann sagen, wenn dein Bildschirm so breit ist oder wenn du auf dieser Plattform laufst, sieht es so und so aus. Und andererseits gibt es ja dann noch Funktionen, die ich dann pro Plattform muss aufrufen. Also beispielsweise, wenn ich dann die Applikation auf meinem Desktop laufen lassen, würde ich einen File-Dialog anzeigen lassen, dass ich sagen kann, mach das File auf. Auf Android gibt es dann den Native-File-Dialog und beim iOS gibt es dann nochmal ihre eigene, oder? Ja. Also der plattformspezifisch. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man dann eben so gewisse Sachen kann, sage jetzt mal, vereinen. Es gibt aber auch da noch Sachen, wo man muss jeweils pro Plattform muss programmieren, oder es gibt halt einfach Unterschied. Und ihr Ziel ist eigentlich, dass man da so viel wie möglich unter den Strich kriegt, oder dass man da einen unified Code hat für alle Plattformen.
Ja, und hier hat es eben viel Neuerungen gegeben, das Performance ist erhöht worden, es funktioniert einfach besser, oder ist das ganz neu?
Nein, MAUI hat es schon gegeben, es hat jetzt einfach viel noch neue Sachen drin bekommen, aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen, wenn man da jetzt sonst noch drin steigert.
Genau, und das ist eigentlich ein Ersatz sozusagen für Xamarin, wo ja früher noch für UIs war, oder?
Ja, ob es mittlerweile auch alles kann, noch Xamarin kann, weiß ich nicht. Aber ich denke, es ist sicher, früher oder später ist das die Ablösung von Xamarin.
Ja, und zum Schluss würde ich noch ein bisschen fragen, ja, weißt du, so generell dein Eindruck von .NET 8 jetzt, ist da sehr gut? Haben sie viele neue gute Features gebraucht? Oder wie kann man da als Entwickler, wie hast du das so wahrgenommen?
Also ich habe eigentlich einen sehr guten Eindruck vom .NET 8, weil eigentlich merkt man schon einen Unterschied, wenn man, sagen wir jetzt mal, wenn man ein Projekt hat in .NET 7 und man tut einfach mal umschalten auf .NET 8. Und man merkt dort schon, es läuft einfach schneller. Oder das Zeug kommt einfach super daher. Es ist, sie sagen, man merkt die Sachen, die es unter der Haube gemacht haben. Und dann nachher, sag jetzt mal, der Syntax-Sugar, den man dann oben drauf noch hat, ist natürlich auch cool, oder? Weil man kann dann mit weniger Code kann man eigentlich gleichwertige Sachen ausdrucken, ohne dass man, sag jetzt, einen halben Roman schreiben muss, oder?
Mhm. Ja. Das heisst, da merkt man auch, wenn man ein Upgrade macht. Ja. Wenn man jetzt schon von Upgrade redet, gibt es da eigentlich Probleme? Gibt es Breaking Changes, wenn man von 7 auf 8 wechselt?
Es gibt Breaking Changes. Von den meisten sind wir jetzt aber verschont worden. Ich sage jetzt mal in den Projekten, die wir es angewendet haben. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu generalisieren. Also es gibt auf jeden Fall Breaking Changes. Die sind auch gut ausgewiesen. Das heisst, für die, die gerne würden, Upgrade auf .NET 8, empfehle ich, dass ihr auf die Seite gehen von der Microsoft und die entsprechenden Breaking Changes anschauen. Ja, ich denke, man muss die halt individuell anschauen.
Ja. Und eben, wenn man so viel Performance rausholt, muss man halt irgendwo Sachen ändern, die dann bis nach vorne kommen zum Entwickler. Kann man halt nicht alles nur im Hintergrund machen. Ja, dann danke ich dir mal, Michel, für die Zeit und für das interessante Gespräch.
Danke ebenfalls.
Ich hoffe, unsere Zuhörer, dass ihr das auch interessant gefunden habt. Wir werden in der nächsten Episode über .NET Aspire reden, also neue Framework, um mit der Cloud zu arbeiten und .NET und C#. Und ja, that's it für die zweite Episode von unserem Engineering Techcast. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächstes Mal.